Padeltime, der Padel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boom-Sportart im Padel-Podcast.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Falsche Reihenfolge, aber egal. Ja. Padeltime. It's Padeltime. Und ich darf das vorwegschieben, ab heute darf ich mitreden.
Heute ist ein ganz besonderer Tag, Peter.
Gestern war ein besonderer Tag,
aber heute ist auch ein besonderer Tag. Du sitzt vor mir, du strahlst. Ich war mir nicht sicher vorgestern, ob wir heute noch zusammen hier sitzen würden. Und jetzt sitzt du hier braun gebrannt, strahlend bis über beide Ohren. Was ist passiert?
Warum hast du geglaubt oder es für Möglichkeiten, dass wir heute nicht mehr zusammensitzen?
Nein, ich dachte, wenn das, was wir gleich erklären, man kann es ja ahnen. Peter Rosberg stand gestern auf dem Paddelplatz und hat 90 Minuten Paddel gespielt. Und offensichtlich, weil er sonst so oft nicht an die Sonne kommt, hat das ausgereicht, dass er heute braun gebrannt hier sitzt.
Rot gedünstet sitzt,
die Stirn glänzt und
die Nase.
Ja. Genau, und ich wusste natürlich nicht, ob es dir gefallen würde, ob es den Erwartungen nach all den Monaten, ja fast schon Jahren, ich meine, wie lange machen wir den Podcast jetzt? Schon über ein Jahr.
Ja.
Genau, und wenn dann natürlich die Erwartungshaltung so gewachsen ist und die Realität dem nicht entspricht, dann hatte ich Sorge, dass du heute gar nicht mehr erscheinst und dass das Ganze eine Chimäre war und es alles aus und vorbei ist.
Das erklärt jetzt auch den kleinen Fauxpas von gestern. Also man muss kurz dazu sagen, wir veröffentlichen Mittwoch, heute ist Montag, nehmen wir auf, gestern am Sonntag.
Ja.
War es soweit. Ich hatte unter der Woche, wir hatten ja schon länger ausgemacht, du wirst was organisieren. Dann hatte ich nochmal gefragt, dann hast du gesagt, Sonntag 11 Uhr. So, ja. Und dann, ich voller Vorfreude, wirklich ins Auto gestiegen, Reinickendorf. Ja gut, Reinickendorf, also macht man wirklich so einen Sport, wo man schon 25 Minuten hinfahren muss. Vor allem durch Gegenden fahren, wo ich mich zurückgeändert habe, in denen ich früher sehr oft war, weil in der Nähe die beiden Clubhäuser der großen Rocker-Vereinigung Bandidos und Hells Angels waren.
Richtig.
Und ich hatte da gestern auf der Fahrt so kleine Flashbacks und komme dann da an und sehe einen sehr beschäftigten Jasper Ahrens.
Ja.
Und wusste jetzt nicht sofort, was los ist. Ich war kurz vor 11, um 11 haben wir verabredet. Und dann stellte sich raus,
was?
Es gab eine Schlacht um den Platz.
Ja.
Es gab zwei Parteien, die diesen Platz, den du reserviert hattest, für sich beansprucht haben.
Ja.
Eine spanische Freundesgruppe. Und wir, du hast ja netterweise sogar noch zwei deiner Brüder mitgebracht.
Richtig.
Also war ja wirklich, ich wusste ja gar nichts. Also ich dachte, ja, wir stehen da zusammen und du zeigst mir einfach mal erstmal so ein paar Schläge. Dann organisierst du sogar noch deine Brüder dahin. Das fand ich großartig. Ja, und dann standen wir da, weil sich herauskristallisierte, kann ja mal passieren, du hast für den Pfingstsonntag reserviert und nicht für den 12. Mai.
Ich hatte mich schon gewundert, dass es so einfach war, als ich in die App guckte, um den Platz zu buchen, war alles frei. Komplett frei. Und ich konnte auswählen, also wann habe ich gebucht? Ich glaube Mittwoch oder sowas. Und das ist normalerweise so ein paar Tage vorher ungewöhnlich. Ich dachte, es liegt vielleicht daran, die Courts sind ganz neu. Vielleicht sind die noch nicht so stark, wie sagt man das, gebucht. Ah, und dann stellte sich raus, ja, ist, wie du genau richtig sagst, es war eine Woche später.
Deshalb habe ich gerade gesagt, das würde das so ein bisschen erklären. Ich hatte für eine Sekunde den Gedanken, vielleicht will er Jasper ja gar nicht, dass das hier irgendwie klappt oder funktioniert. Vielleicht ist das ja irgendwie, weiß ich nicht, Self-Fulfilling Prophecy.
Ja.
Und dann standen wir da und, also wenn ich das so sagen darf, ich kenne deine Brüder ja nicht. Ein Bruder wirkte so für einen Moment, oh, ist jetzt auch nicht so schlimm, dann mache ich was anderes und tschüss. Und war auch eigentlich schon dabei, seine Sachen zu packen, weil die Alternative, die du dann vorgeschlagen hast, nach längerem Suchen,
ja,
nach einer Alternative, war dann in Langwitz.
Richtig.
Und für die, die nicht aus Berlin kommen,
Berlin ist
eh eine große Stadt.
Ja.
Also Reinickendorf, Langwitz ist schon.
Von ganz im Norden.
Ganz im Süden.
Ganz im Süden.
Ist gefühlt so ein Tagesausflug.
Ja.
Also ich glaube, der Reinickendorfer verliert sich niemals in Langwitz und der Langwitzer
will nicht nach Reinickendorf.
So.
Ja, nee, das ist richtig. Aber wir wollten nach Langwitz und wir haben das dann auch gemacht. Und wir sind dann Kolonne gefahren fast. Aber wir sind, wie lange haben wir gebraucht? So 40 Minuten,
genau.
35 Minuten. Und sind dann in Langwitz angekommen und dann haben wir gespielt. Und jetzt kommst du. Also noch ein Satz dazu, weil ich finde es natürlich, schon ein starkes Stück, dass du mir die Monate des Verweigerns jetzt mir in die Schuhe schiebst und sagst, ich hätte dafür gesorgt, heimlich gewollt, dass du nicht spielst. Aber nice try. Aber jetzt kommst du. Wie war's?
Ich war ein bisschen vor euch da, stand da. Hab das erste Mal dann auch den Schläger ausgepackt. Der Schläger hatte noch seine Hülle.
Ja.
Den Schläger, den du mir ja netterweise geschenkt hast. So, dann habe ich diese Bratpfanne, ist ja wirklich so ein bisschen Bratpfannen-like,
ja,
so in die Hand genommen. Bisschen unbeholfen, so wusste gar nicht, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich angefangen, wie auf dem anderen Platz vorher, als ich das bei dem Kind gesehen habe, einfach den Ball so ein bisschen gegen die Wand geschlagen.
Ja.
Und gemerkt, okay. Und dann, ich muss es wirklich sagen, es klingt zwar irgendwie wie abgesprochen und dass ich dir irgendwie jetzt in den Hintern krieche oder sonst irgendwas. Um das kurz, wir werden da gleich nochmal drauf eingehen, aber um das vorwegzunehmen, es ist ein Gigantensport.
Ja.
Es ist wirklich, wirklich ein Gigantensport. Also um das vorwegzunehmen, wir waren gestern Abend mit Freunden noch essen. Er ist Holländer, kannte den Sport auch, kannte ihn, arbeitet bei Tesla. Die haben offenbar auch da eine Paddelgruppe. Da hat es bisher noch nicht ganz zeitlich geschafft, weil er viel im Außendienst ist. Und wir sprachen und nach 2 Minuten, 3 Minuten sagt er gleich, komm, ich will auch. Da habe ich das versucht, da hat es nicht funktioniert. Viele Freunde, Brüder von ihm spielen das in Holland. Er hatte das bis hier in Berlin jetzt nicht ganz hinbekommen, irgendwie aufgrund fehlender Kontakte und Freunde. Und war auch begeistert. Und ich habe gestern Abend, glaube ich, auch, also meine Frau sagte, du hast da mit glühenden Augen saßt du da und hast einfach von diesem Sport erzählt. Und das ist keine Übertreibung, weil wir diesen Podcast hier machen und weil wir über diesen Sport reden, sondern das Krasse war wirklich, dass all das, was du, und das fällt mir jetzt nicht leicht zu sagen, aber es ist nochmal so, all das, was du erzählt hast jetzt seit einem Jahr wirklich und oft wiederholt hast auch, und ich bei gewissen Dingen dachte, hey Jasper, du musst doch übertreiben, ist alles eingetroffen und das noch viel mehr. Und ganz liebe Grüße, falls ihr uns hört, an Holger Gerke. Ich habe gestern auch sehr viel versucht, auf dem Platz an dich zu denken. Das war mein erstes Mal. Ich bin noch nicht Holger Gerke. Geduld muss ich noch üben, aber ich kann es nicht anders sagen, es ist wirklich ein Gigantensport.
Das freut mich natürlich sehr, dass ich jetzt auch noch zusätzlich zu meiner hauptamtlichen Tätigkeit als Sportfunktionär auch noch wie so ein Orakel hier behandelt werde. Dank dafür. Nee, aber tatsächlich, das war auch lustig zu sehen, weil du natürlich offensichtlich mit Vorerfahrung gekommen bist. Also du hast ja offensichtlich mal Tennis gespielt, das sah man auch an den Schlägen. Ich glaube, meine Brüder dachten, dass das ein ganz ausgeglichenes Match wird, weil sie schon häufiger gespielt haben und du würdest der Schwachpunkt sein und dann kann man halt immer dich anspielen und dann kriegen sie uns schon in den Griff. So ungefähr, glaube ich, war die Denke. Dann war dem aber nicht so. Du hast eine relativ schnelle Lernkurve gehabt, so dass du eigentlich nach 5 Minuten so warst, dass du den Ball auch wirklich beständig und sauber zurückspielen konntest. Ja, ab und zu eine Ungeduld drin und so. Das ist ja klar. Oder nicht, sagen wir, dass man nach 10 Minuten nicht gelernt hat, mit der Glaswand hinten zu spielen, ist auch klar. Aber die Grundschläge sind da und du hast dich auf dem Platz erstaunlich gut bewegt. Muss ich auch sagen. Also hätte ich nicht gedacht, weil du bist ja auch für alle, die dich nicht sehen, die vielleicht das Gefühl haben anhand deiner sexy Stimme, dass du aussiehst wie Brad Pitt, tust du im Gesicht, aber der Körper ist natürlich, das kann ich selber sagen, weil ich selber minimal übergewichtig bin. Du hast dich sehr gut bewegt und es hat total Spaß gemacht. Also es hat Spaß gemacht, wir haben dann irgendwann so ein bisschen durchgetauscht, dass wir so ausgeglichene Paarungen hatten und dann hat es wirklich Spaß gemacht zu sehen, A, die Freude, auch B, den Ehrgeiz, den das ja auch immer auslöst. Also wir hatten irgendwann wirklich so, dass alle 4 gleichermaßen ehrgeizig auf dem Platz standen und das Ding gewinnen wollten.
Ja.
Und dann waren wir an dem Punkt, wo wir merken, jetzt wird Paddel gespielt, so macht Spaß.
Also ich muss wirklich, und ich will da mal so exemplarisch auch für die, und das ist ja ganz wichtig, die wie ich lange nicht gespielt haben und vielleicht überlegen, zu diesem Sport zu kommen, kurz diese eigene Erfahrung, also in der Tat ist es natürlich ein Vorteil, wenn du einen Sport wie Tennis gemacht hast, so, das ist es, aber, und das muss ich auch dazu sagen, das habe ich gestern ganz klar gemerkt, das ist auch, je nachdem auch, wie man Tennis gespielt hat, also Segen und Fluch zugleich, sage ich ganz ehrlich. Das ist etwas, dieses Thema Geduld, dieses Thema eben nicht auf Winner gehen, dieses Thema eben auch wirklich abzuwarten, einfach auch mal im Tennis undenkbar, einen völlig langweiligen, einfachen hohen Ball in Lob spielst du im Tennis ja meistens eigentlich nur, wenn der Gegner am Netz ist oder früher Michael Chang, wenn du deinen Gegner irgendwie erniedrigen willst oder nerven willst mit irgendwelchen langen Bällen, die hier ja einfach zum Repertoire dazugehören und da auch eben ganz wichtig sind. Also das im Kopf hinzubekommen, weiß ich jetzt schon, wird ein bisschen dauern. Diese Scheiben, Leute, diese Scheiben, für mich das Allerschwierigste. Also du hast es nett formuliert, ich habe das gestern natürlich überhaupt nicht hinbekommen. Also zu realisieren, dass hinter einem ja wirklich eine Scheibe ist und dieser Ball eben auch von dieser Scheibe zurückkommen kann. Ich habe auch kurz an meine Intelligenz oder an meinen Fähigkeiten gezweifelt, aber wahrscheinlich gehört das auch dazu, also dass das so ein Lernding ist. Aber das, und das ist wirklich dieses Faszinierende, das habe ich gestern Abend auch gesagt, dieses abgeschlossene Feld, dieses, es gibt kein Ende im Endeffekt. Also natürlich gibt es ein Ende nach oben hinaus und so. Aber das macht das ja, das macht es für mich, und das hat man gestern, also habe ich ganz klar gemerkt, das macht es wirklich faszinierend und ganz krass ist wirklich auch, das, da war ich auch immer zögerlich, wenn du das erzählt hast, so Suchtfaktor, total. Also wirklich total, weil du, also man ganz schnell, ich glaube, es ist sehr wichtig eben auf Augenhöhe, was du gestern gesagt hast. Natürlich, du hast ja sehr mit der Handbremse gespielt. Hat man ja bei dem letzten Spiel gemerkt, dass du dann ein bisschen Gas gegeben hast, dass es dann, wie das dann aussehen kann, ein bisschen, dass das ganz entscheidend ist. Aber Suchtfaktor, also bei mir total ausgelöst.
Fantastisch.
Ja, so, wirklich.
Wir können abschließen. Das war's. Vielen Dank Podcast an alle, die uns begleitet haben. Peter Rosberg spielt jetzt Paddel. Mach's gut, ciao.
Nee, ich sag dir ganz ehrlich, weil ab jetzt werde ich auch ganz anders über dieses Thema, und das meine ich ernst, wirklich ernst, ganz anders auch reden können. Und ich kann das nur, wir haben das gestern gesehen, auf dem ersten Platz, wo wir waren, eine Mutter mit ihrem Kind.
Ja, stimmt.
Zu zweit auf dem Platz. Okay, die Mutter konnte, glaube ich, auch nicht spielen, ob das jetzt so die ideale Konstellation war, um sich...
Und die haben lustigerweise auch nicht miteinander gespielt, sondern die haben unabhängig voneinander gegen eine Scheibe gespielt. Gegen eine Scheibe
gespielt. Also dafür auch 24 super. Euro, oder was auch immer, für den Platz zu bezahlen. Fand ich aber auch spannend zu sehen, okay, es war jetzt nur ein Fall, aber trotzdem Kind. Es waren der Rest, es waren in Reinickendorf junge Leute. In Langwitz fand ich extrem spannend die Konstellation. Es gab vier Plätze. Die eine, es war eine Vierer-Herrentruppe gespielt hat, auf dem Platz daneben komplett gemischt. Neben uns offenbar ein Trainer, der einem Pärchen Unterricht gegeben hat. Also alleine nur diese fünf Plätze, also unterschiedlicher geht's ja gar nicht.
Ja,
weißt du? Also du hast alle möglichen Konstellationen irgendwie gehabt. Und ich fand es auch cool zu sehen, also das in Pärchen, also bei einem Trainer, offenbar wusste gar nicht, dass das so einfach auch möglich ist, dem nachgeht. Und ich glaube wirklich, dass es für diesen Sport, und jetzt sehe ich es jetzt mal aus dieser Perspektive, am Ende nur darum gehen wird oder nur die Frage sein wird, wie wirst du die Leute dorthin bekommen? Also welche Möglichkeiten hat man eben, dass dieser Hype oder dieser Boom eben auch nicht endlich ist, sondern wie kriegst du die Leute dahin? Und da muss ich, bevor ich gleich nochmal auf das Spiel eingehe, schon sagen, es war ein Sonntag, das ist okay. Unter der Woche von Charlottenburg, wo ich wohne, nach Reinickendorf da oben hinzufahren, Weltreise. Langwitz würde vielleicht noch gehen. Da sind aber auch nur vier Plätze. Und jetzt habe ich ja auch, du hast ja viel darüber gesprochen, es wird, man liest ja auch immer, es wird viel gebaut und so. Aber wie wird es möglich sein, dieser Nachfrage, weil du hast es ja auch gesagt, ich habe gestern Abend bei Playtomic, unbezahlte Werbung, direkt auch geschaut für Plätze und ganz viel natürlich auch weg. Wie wird das möglich sein innerhalb kürzester Zeit oder ist das überhaupt möglich, dieser Nachfrage, die ja offenbar, das haben wir gestern ja auch gesehen, die ja da ist, der gerecht zu werden? Weil ich habe jetzt ein ganz anderes Gefühl dafür durch gestern und es ist für mich schon fast gar nicht vorstellbar, dass es funktionieren wird, außer über so einen elitären Kreis hinaus.
Ja, ich meine, ich glaube, dass die Entstehung der Plätze oder die, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, was die Hinderungsgründe sein könnten und was Fördermöglichkeiten sein können, um Plätze schneller zu bauen, sind beides nicht, sagen wir mal, monokausal. Also das heißt, es ist eine Verkettung von Dingen. Wir haben jetzt eine Jugendtour gegründet, was super wichtig ist. Weil die Jugendnationalmannschaft, wo fliegen die hin? Ich glaube nach Paraguay zur WM. Da ist natürlich die Frage, wie fördert man die? Also der Sport wird dann gut wachsen, wenn wir vor allem unseren Fokus drauf legen, die Jugendlichen zu fördern und die ranzuziehen, um dann Spieler zu haben, die irgendwann international auch leistungsfähig sind. Die wiederum lösen natürlich so, wie wir irgendwann Boris Becker hatten und Steffi Graf oder jetzt aktuellen Sascha Zverev oder sowas, die lösen dann aus, dass andere Jugendliche das auch spielen wollen und die als Vorbilder nehmen und so weiter. Das heißt, die müssen wir aber erst mal 10 Jahre lang jetzt trainieren. Das heißt, wenn die jetzt mit 8 anfangen, dann sind die mit 18 vielleicht so weit, dass sie halt international auch mitspielen können. Da müssen wir aber natürlich Möglichkeiten schaffen. Die sind wiederum nicht einfach, weil wir ganz viele kommerzielle Standorte Sportorte im Moment haben. Da ist das Training für Eltern und Kinder teilweise unbezahlbar. Also weil wenn du überlegst, du hast 2, 3 Kinder und du musst 80 Euro für eine Trainerstunde zahlen, inklusive Court, weil der Court so teuer ist, dann machst du es vielleicht nicht oder eher nicht. Oder aber, wie du sagst, ist es ein reiner Sport nur für eine elitäre Gruppe. Was ja auch nicht das Ziel sein kann, und es soll ja kein Nischensport bleiben, es soll ja ein Sport für alle sein, gerade weil er so sozial ist und auch so viel Möglichkeiten bietet in allen möglichen Bereichen. Und insofern muss man halt gucken, wie kriegt man das hin, dass wir diese Jugendlichen fördern können. Und das können wir vor allem dann, wenn Vereine, egal ob es Tennis, Hockey, Fußballvereine, wenn Flächen sind, wenn Sportvereine Paddelplätze bauen und da Paddel anbieten, so wie es in anderen Bereichen auch, egal ob du Tischtennis, Tennis oder Badminton oder was das immer spielst, sagen kannst, du zahlst halt deine, ich weiß nicht, 200-300 Euro im Jahr und dafür kannst du halt spielen und dann hast du noch Trainingsgruppen und hast einen Trainer, der da angestellt ist und der das Training gibt und so weiter und dann entstehen halt irgendwie Trainingsgruppen und so weiter. Das muss man hinkriegen. Wie man das natürlich besonders schnell hinkriegt, ja klar, wir müssen Courts bauen, da ist auch viel, da ist natürlich, da hat's der Sport ein bisschen einfach, weil er im Moment so beliebt ist und die Leute auch so schon darauf hin trainiert wurden, dass sie bereit sind, auch ein bisschen Geld dafür zu zahlen. Vielleicht langfristig müssen es nicht 40 Euro die Stunde sein, wie im kommerziellen Laden. Aber es wird vielleicht dann irgendwann so sein, wie die Tennishalle, wo du immer noch so einen Unkostenbeitrag zahlst für den Bau der Halle oder wie auch immer. So dass auch Vereine wissen, sie können diese Courts relativ schnell refinanzieren und dann auch einen Anreiz haben, das zu machen, weil sie wissen, sie kriegen mehr Mitglieder und so weiter und so fort. Also dass diese Kette in Gang gesetzt wird. Und das müssen wir natürlich fördern. Das müssen wir als Verband fördern, das müssen wir auch als wirtschaftlich Interessierte fördern. Das heißt, auch da gilt es, glaube ich, dass man nicht versucht, die ganze Zeit den maximalen Profit zu machen, gerade am Anfang, sondern auch zu gucken, was können wir machen, auch mit Vereinen, dass die sich vielleicht auch leisten können, am Anfang einen Court zu bauen. Wie können wir da helfen, wie können wir das fördern und so weiter. Da braucht es natürlich Konzepte, aber im Moment würde ich sagen, sehe ich das auch. Also im Moment ist das Wachstum so, dass es vor allem auch nicht zu schnell ist. Das wäre nämlich ehrlich gesagt meine größte Sorge, dass das Wachstum so schnell ist, dass wir uns damit verrennen, wie es in Schweden passiert ist und wir dann einen Crash haben. Im Moment ist es so, ich weiß nicht, die Anzahl der Plätze in Deutschland verdoppelt sich ungefähr dieses Jahr, was ein sehr schnelles Wachstum ist, aber auch immer noch ein gesundes. Das ist noch jetzt kein exponentielles Wachstum, wo wir sagen, wir können wie in Schweden, da sind die innerhalb von 3 Jahren von 100 Courts auf 5000 Courts explodiert. Wenn wir das vermeiden können, finde ich es ehrlich gesagt ganz gut. Und wenn der Sport jetzt 10 Jahre lang beständig wächst, habe ich überhaupt keine Probleme damit. Das muss nicht rasend schnell gehen. Finde ich eigentlich gesünder und besser, wenn das so ist, dass in allen Bereichen das dann auch nachhaltig gemacht werden kann. Und wir sehen ja auch, ja, vielleicht ist es ein weiter Weg für dich im Moment, von deinem piekfeinen Charlottenburg ins proletige Reinickendorf zu fahren. Vielleicht haben da ja auch noch, spielen da auch noch andere Gründe eine Rolle. Aber vielleicht die halbe Stunde Fahrt ist vielleicht in der Woche nervig. Ich sage voraus, dass die im Laufe der nächsten Wochen wird diese halbe Stunde im Kopf immer kürzer, weil du immer mehr Bock haben wirst zu spielen und dann wirst du es machen. Ja. Und irgendwann ist es halt so. Dann ist es vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr so, dann taucht irgendwie beim SCC oder irgendwo in Charlottenburg oder wo auch immer, taucht dann der erste Paddelplatz auf und dann ist der Weg nicht mehr so weit. Und so tauchen jetzt, also ich glaube, wir haben alleine jetzt 3 oder 4 Projekte aktuell, die jetzt gebaut werden in Berlin, an verschiedenen Stellen. Also einen in der Mitte, einen irgendwie im Südwesten, einen in, wo ist der? Ja, auch im Südwesten. Aber so, dass da nach und nach werden die Dinger entstehen. Gestern war zum Beispiel auch eine Kundin bei uns, die ist nur zu Besuch aus den Philippinen. Die ist übrigens auch süchtig, die ist auch witzig, die ist aus den Philippinen, die macht so Sustainable Living, also nachhaltiges Wohnen als Thema, ist BWLerin und kommt aus den Philippinen nach Potsdam, um da an der Uni was zu machen und dann in der Firma, für die sie arbeitet noch. Die ist eine Woche hier und sie meinte, das Einzige, was sie eigentlich beschäftigt, wenn sie nicht arbeitet, ist zu gucken, wo gibt's Paddelplätze. Um dann nach Berlin reinzufahren, hat sich einen Paddelschläger gekauft, um dann zu fragen, eigentlich hat sie keine Zeit, weil sie am Mittwoch dann weiterfliegt nach Mexiko. Aber wo könnte sie denn jetzt noch auf die schnelle Paddel spielen und wie ginge das, dass man das organisiert? Und sie meinte, das hat sie, das trägt sie immer mit sich, wenn sie jetzt, und jetzt hat sie auch noch einen Schläger dabei und jetzt hat sie das Gefühl, sie kann dann auch in Mexiko spielen oder warum
auch immer. Das hast du auch mal erzählt und auch das muss ich ehrlich sagen, das habe ich gestern auch sofort gemerkt, das kann ich jetzt ein Stück weit nachvollziehen. Ja. Also das war vorher weit weg. Lass uns mal ganz pragmatisch dabei bleiben. Mhm. Auch ich habe es gestern Abend versucht, ich habe die App gerade erwähnt, das ist ja glaube ich die größte, Playtomic, oder?
Ja.
Bei der man unter anderem eben auch Plätze buchen kann. Mhm. Wenn ich jetzt auf diese Seite gehe, die Plätze, die mir dort angeboten werden, das ist jetzt so ein bisschen Service, aber ich frage mich das wirklich, sind das dann alle Plätze in Berlin oder sind es eben nur alle, die über diese App angeboten werden oder ich über diese App buchen kann? Das ist die erste Frage, die ich mir dann gestern Abend ganz pragmatisch gestellt habe, auf der Suche nach Plätzen.
Ja, also grundsätzlich werden da alle angeboten, die auch Playtomic als Buchungs-App nutzen. Ich habe neulich, meine ich, irgendwie mal gesehen zu haben, dass auch ein anderer Chord angezeigt wurde zumindest, den man dann aber darüber nicht buchen konnte, aber man sehen konnte, dass er da ist. Aber ich glaube, die Idee ist schon, also dass es dann so eine Meta-Plattform wird, ne? Also wo du sozusagen auch noch die anderen mitbuchen könntest. Aber ich glaube, das ist noch nicht so. Aber die meisten laufen eben über Playtomic. Also weil du siehst natürlich immer, der Vorteil ist, das erleben die Füchse jetzt auch. Die kriegen halt immer den Überlauf jetzt von den anderen, weil im Moment sind die Plätze so überbucht. Und die Leute, so wie du jetzt, die gucken dann, ach scheiße, da ist es voll. Berlin, Beach Mitte brauchst du immer gar nicht gucken, kannst du immer nur 2 Wochen im Voraus buchen und dann musst du die ganze Zeit eigentlich die App offen haben, weil dann immer wieder die Tage freigegeben werden um 0 Uhr und dann kannst du den nächsten Tag buchen, der ist nach 5 Minuten auch wieder weg. Das heißt, dann fängst du immer an zu suchen, wo gibt's Alternativen und dann guckst du, gibt's so Timeslots, die da sind, ein Freitagabend ist vielleicht noch machbar, tagsüber zwischen, ich weiß nicht, 10 Uhr morgens und 15 Uhr nachmittags kriegst du auch häufig noch Plätze, wenn die Anlagen aufhaben. Und dann fängst du halt an zu suchen und fängst an, deine Paddelwoche zu planen. Also ne, so machen das die meisten. Die fangen dann an, irgendwie am Wochenende, wenn du gespielt hast, deine Matches durch hast, dann fängst du an, die nächste 1-2 Wochen deine Paddelspiele zu planen und guckst, wo kriege ich was. Und dann taucht natürlich sowas wie Reinickendorf auf, weil dieses, aha, da guck mal, da ist eine neue Anlage. Und mittlerweile sind im letzten Jahr, vor einem Jahr gab es, glaube ich, streng genommen, glaube ich, eine Anlage, die mit Playtomic lief. Das war Beach Mitte oder Paddle FC. Jedenfalls eine von beiden fing dann an und jetzt sind es, glaube ich, 7 oder sowas, die mit Playtomic.
Genau, ich glaube 6 oder 7. 6 eine davon genau. In Brandenburg aber. Das war, da habe ich mich
kurz... Ja, das ist Wandlitz, ne? Also das ist trotzdem immer noch, ja, es ist immer noch, ja. Also du fährst halt von Mitte aus, fährst du 40 Minuten, also es ist schon ja ein bisschen außerhalb, aber es ist immer noch, ich glaube, es ist so an der Grenze. Aber es sind halt 6 Anlagen. Auf einmal werden die alle angezeigt und jeder, der jetzt neu dazukommt, du gibst natürlich immer ein, wo du bist. Du kannst ja jetzt auch gucken, was weiß ich, wenn du jetzt irgendwo hinfährst zum Beispiel. So mache ich das manchmal, wenn ich irgendwo hinfahre und ich weiß, ich bin für ein paar Tage irgendwo in, ich weiß nicht, Düsseldorf oder München oder sowas. Dann gebe ich halt ein, ich bin da und dann sucht es mir da Matches raus. Und manchmal eben auch so, das kann man ja auch machen, darüber zu gucken. Du musst ja auch nicht unbedingt mit Leuten spielen, die du kennst. Dann guckst du halt dir Matches an, oh, guck mal, da sind 3, da fehlt noch einer und dann buchst du dich dazu.
Ich habe gestern, also als wir, das muss ich noch nachfragen, Entschuldigung. Und die Tennisvereine? Ja. Sind die auch über Playtomic oder laufen die extra eigentlich dann, weil sie meistens dann für die Mitglieder dann nur sind, für die eigenen?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, mit der Playtomic zu kämpfen hat, dass Playtomic natürlich eine Buchungssoftware ist, die auch von denjenigen bezahlt wird, die da buchen. Das heißt, du zahlst so ein bisschen wie eine Kreditkartengebühr oder sowas, du zahlst dann 1-3% oder sowas, der Buchungsgebühr fällt dann an, so wird diese App bezahlt. Das ist natürlich dann schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel Tennisplätze buchst und Mitglied bist und dafür die Plätze nicht bezahlst, dann ist die Frage, wie kommt diese Zahlung zustande? Damit kämpft, glaube ich, Playtomic. Trotzdem ist es so, dass sehr viele Tennisvereine, also oder nach und nach immer mehr Tennisvereine das machen. Aber interessanterweise ändert sich ja auch insgesamt die Vereinslandschaft, weil du jetzt plötzlich siehst, Tennisvereine haben ja auch viel sowas wie Traglufthallen. Das heißt, die halbe Saison, das halbe Jahr hast du sowieso eine Halle da stehen und die wiederum, die kannst du dann darüber buchen, weil ein Bezahlvorgang stattfindet. Und nach ändern sich ja auch so Vereinsstrukturen generell, weil man sagt, da wo es eine Fluktuation gibt oder da wo Mitglieder wegbrechen, dann fangen die an über Social Apps oder über Sport Apps wie Urban Sports Club oder sowas, auch ihre Anlage aufzumachen, um Überkapazitäten vollzukriegen. ne, dass Leute noch dazukommen können in bestimmten Zeiten, in den Off-Zeiten, um zu sehen, dann können wir die Plätze noch voll machen und können noch ein bisschen Einnahmen generieren und so. Und für sowas kannst du natürlich auch so eine App gebrauchen, die du ja auch dynamisch einstellen kannst. Du kannst darüber ja auch, was weiß ich, die Preise der Courts so anpassen, dass du in Zeiten, wo weniger Nachfrage ist, die Courts immer billiger werden, bis die Nachfrage steigt. Und dann passt es sich wieder von alleine an. Also das ergibt so ganz interessante Modelle. Aber das, glaube ich, ändert sich sowieso in der Vereinslandschaft. Also, weil diese, ich glaube, der Verein von anno dazumal, wo du so mit deinen Vereinsmitgliedern am Wochenende so auf der Terrasse sitzt und das Vereinslied singst und du in so einem hermetischen, abgeschlossenen Kreis sitzt, wo keiner rein kann, ich glaube, die Zeiten neigen sich auch dem Ende.
Also so drei, also Weisheiten ist ja jetzt Quatsch, aber so drei Auffälligkeiten von gestern.
Nee, das sind schon Weisheiten.
Nee, das sind keine Weisheiten.
Du bist heute verändert. Du bist ein anderer Mensch. Ich sehe auch Weisheit an deiner glänzenden Stirn.
Für alle Anfänger, korrigier mich oder würde mich interessieren, was du dazu sagst, weil wir auch viel darüber gesprochen haben, wie wichtig das ist mit dem Partner, das Thema Kommunikation. Ich habe jetzt gestern nur mit zwei unterschiedlichen Partnern gespielt, aber was ganz klar war für mich als Anfänger oder jemand, der neu zum Sport kommt, und das wäre auch mein Ziel in der Anfangszeit, mit so vielen unterschiedlichen Partnern wie möglich. Also ich hätte im Vorfeld eher gedacht, dass es vielleicht wichtig ist, um reinzukommen, wenn es geht, möglichst mit einem festen Partner zu spielen. Gestern gemerkt, der Lernfaktor, ein ganz anderer nochmal, auch als ich dann mit einem deiner Brüder zusammengespielt habe, der jetzt natürlich leistungsmäßig nicht wie du war, aber trotzdem die Unterschiedlichkeit der Spieler und die Frage der Aufteilung des Platzes, Thema Kommunikation. Also jeder, der nur anfängt, kann ich nur für mich sagen, mit so vielen unterschiedlichen Partnern wie möglich. Ich glaube, jedenfalls für mich, extremer Lernfaktor.
Das ist sehr gut. Dann hast du, glaube ich, eine der zwei, drei wichtigsten Padel-Weisheiten schlechthin am ersten Tag schon verstanden. Dazu habe ich ein paar Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Aber das war auch notgedrungen. Wir haben am Anfang natürlich auch gespielt, als es irgendwie zwei Plätze in Berlin gab und wir haben immer mit den gleichen Leuten gespielt. Irgendwann hat man ja ein Level und dann spielst du halt immer mit den Leuten, die das eigene Level haben, und du spielst nicht mit denen, die besser sind, weil die wollen nicht mit dir spielen. Du spielst auch nicht mit denen, die schlechter sind, weil mit denen willst du nicht spielen. Das heißt, du findest irgendwann, also man will immer mit denen spielen, die ein bisschen besser sind. Das heißt, du findest irgendwann so deine Truppe und mit denen spielst du dann. Und wir haben das Problem über Jahre gehabt in Berlin, haben natürlich auch schon irgendwann die Erkenntnis gehabt, dass es nicht gut ist. Aber die Alternative wäre gewesen, du spielst dann halt mit Leuten, die schlechter spielen, oder du musst weit fahren. Das war dann irgendwann so, dass wir angefangen haben, weit zu fahren. Wir sind dann halt auf Turniere gefahren und sind dann mal nach, weiß ich nicht, nach Köln, nach Düsseldorf, nach Hamburg gefahren, um Turniere zu spielen, einfach nur, um mit anderen Leuten zu spielen. Und das hat aber Jahre gebraucht, bis ich diese Erkenntnis habe, wie wichtig das ist. Und das brauchte auch zwei, drei spanische Profis, die man mal auf Turnieren getroffen hat, die einem das erzählt haben. Insofern, da hast du eine sehr viel schnellere Lernkurve als ich, was diese Erkenntnis angeht.
Ja, mal sehen, ob es wirklich dann was bringt bei mir. Aber es ist wirklich es war ganz fantastisch. Also der Unterschied dann und die Chemie, das war wirklich super.
Ja.
Zweite, auch da kannst du mich gerne korrigieren, wenn es einfach nur eine singuläre Wahrnehmung von gestern ist, aber als wir gespielt haben, es waren alle vier Plätze belegt und es war wahnsinnig ruhig. Also, wie gesagt, die Plätze sind jetzt schon nah beieinander und bei dem einen, bei diesem, als die, auf dem die vier Jungs gespielt haben, ich glaube, die haben auch schon ernst, also ja. Die haben auch Competition gemacht. Also entweder war ich taub, hatte irgendwas in den Ohren oder war von der Sonne so geblendet, dass ich nichts mehr gehört habe. Ich habe nichts gehört. Ich habe nur den Trainer gehört, der hin und wieder auch ganz leise gesagt hat, dem Pärchen, was man jetzt als nächstes macht oder wie der Schlag auszusehen hat oder was man irgendwie. Ich habe sonst nichts gehört. Und das muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mich ja dann selber, also ich habe mich gestern auch zurückgehalten, aber ich rede sehr viel, wenn ich Sport mache und rege mich auch sehr schnell und auch sehr lautstark auf. Ich hoffe, dass ich in dieser Sportart passe oder dass mir das nicht negativ ausgelegt wird. War das gestern untypisch oder ist das wirklich etwas, was generell so ist? Dass wenig, sage ich mal, lautstarke Emotionen
bemerkt. Nö, das kommt drauf an. Also nee, das kann ich so nicht bestätigen. Gibt schon Leute, die auch echt ausrasten, genau wie bei jedem anderen Sport auch. Also ich würde sagen, das ist vergleichbar mit Tennis, vielleicht sogar noch so ein bisschen Ja, wohl beim Tennis gibt's auch Ausraster. Oder wie beim Beachvolleyball oder sowas. Von der Lautstärke her würde ich sagen, ist es nicht irgendwie anders oder weniger. Was den Redeanteil angeht, glaube ich, ist es so, da bist du gut aufgehoben, weil da soll die ganze Zeit geredet werden. Genauso wie man mit sehr vielen unterschiedlichen Partnern spielen oder Mitspielern spielen sollte, sollte man auch sehr viel reden die ganze Zeit. Eigentlich die ganze Zeit reden mit dem Partner.
Und das muss ich nur kurz einwerfen. Das ist mir gestern aufgefallen. Ich kenne auch keine Sportart, bei der während eines Ball wechselt und ich habe mich ja irgendwann dem auch angepasst,
ja,
die Schläge schon kommentiert werden.
Ja.
Also wirklich während des Ballwechsels. Also irgendwann habe ich mich selber gefragt, ob wir uns nicht alle schon mit der, oh, der war aber stark, oh, der war aber super. Nicht, also ob das nicht dann nervt oder ob das nicht auch provoziert.
Ich würde sagen, gestern war auch ein Teil dabei, vielleicht sprichst du darauf an, weil ich habe ja irgendwann mit meinem kleinen Bruder zusammengespielt, wo ich das Gefühl hatte, den muss ich ein bisschen aufbauen, weil der verunsichert war. Und den habe ich versucht, so ein bisschen positiv aufzubauen, indem ich, und das, was am Ende auch, glaube ich, ganz gut gelungen ist, immerhin haben wir ja gewonnen.
Sehr eklig. Nein,
aber 7-5. Das würde ich normalerweise stehen wir nicht auf dem Platz und bauchpinseln uns gegenseitig und sagen, oh, der war aber schön. Oh, jetzt hast du aber einen schönen Ball.
Siehst du das auch?
Nee, das würde ich nicht sagen. Okay. Was man macht, ist eher, sagen wir mal, die Spielanweisung dem Partner zu geben. Also dem den Einblick zu geben, wo stehen die Gegner, was machen die und was könnte er im Zweifelsfall, wo soll er hinspielen? Das macht man schon die ganze Zeit. Also das würde ich auch sagen, ne, das habe ich dann auch relativ viel gemacht, irgendwann bei meinem kleinen Bruder zu sagen, ne, was er machen sollte. Vor allem den Ball nicht so angreifen und immer wieder Lobs spielen und einfach reinspielen und so weiter. Und das auch manchmal im Ballwechsel, weil ich schon gesehen habe, dass er sehr hart ausgeholt hat und wieder draufdreschen wollte und dann einfach so ein bisschen mitzugeben, ganz ruhig und dann hat er auch ruhig gespielt und dann hat es besser geklappt. Aber das wäre jetzt nicht, das würde ich jetzt normalerweise, wenn ich mit Leuten spiele, nicht so,
okay.
Würde ich ein bisschen anders sprechen, aber trotzdem wird eigentlich die ganze Zeit gesprochen.
Okay, letzte Wahrnehmung, aber auch das kann vielleicht nur auf gestern bezogen sein. Ich habe früher auch wirklich, jetzt nicht regelmäßig, aber mal auch Squash und auch Badminton, Tennis ja sowieso und auch andere Sportarten. Auch das war die ganze Bandbreite. Es gab einen Platz, auf dem wurde es ernst genommen. Es gab einen Platz, die daneben, das war ja wie so ein Grillausflug, die einfach so ein bisschen Bälle hin und her und dabei auch, glaube ich, ein bisschen geredet haben und gelacht. Nebendran, wie gesagt, so auf sehr unehrgeizigem Niveau irgendwie versucht haben zu trainieren. Wir haben es auch den Umständen entsprechend ernst genommen. Also dieser Sport ist ja, glaube ich, auf sehr viele Arten auszuführen. Also kompetitiv, ja. Also ich kann ehrgeizig, ich kann wirklich wollen, ich kann mich wirklich auch auf den Platz stellen, kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Und einfach nur vier Buddies oder gemischte Truppe zusammen, die einfach ein bisschen das Ding durch die Gegend ballert und einfach was anderes macht. Also war für mich gestern also wirklich außerordentlich zu sehen, weil auch das kenne ich vom Tennis anders. Am Ende, klar, du spielst dich ein, aber der auf den Tennisplatz geht, also auch den bucht, irgendwann spielst du gegeneinander und spielst einen Satz oder spielst zwei Sätze, so willst gewinnen, so ehrgeiziger oder nicht. Das war eine Wahrnehmung von mir, was glaube ich auch ein maximaler oder extremes Alleinstellungsmerkmal dieses Sportes auch sein kann, also gerade in kleinen Gruppen. Und dann, und da komme ich aber dazu, was ich schon mal gesagt habe, wenn ich das so sagen darf, als Frischling, als Neuankömmling, ich glaube, dass da wahnsinnig verschenktes Potenzial ist. Diese Anlage gestern, klar kann man sagen, man kann froh sein, dass da vier Plätze stehen. Ich glaube aber, ich weiß nicht warum, für mich ist Padel irgendwie auch mehr Beachvolleyball als Tennis. Also mehr nicht dieser Tennisclub-Charakter, so wie das gestern auf ziemlich armseligem Niveau mit dieser Umkleidekabine da und Wasser für 1 Euro, was ja toll ist, aber ansonsten keine Möglichkeit, sich irgendwie hinzusetzen, sondern mehr wirklich diesen Lifestyle. Und die Leute, wenn man sich die Leute auch anschaut, das sind ja vor allem, das sind junge Menschen, das sind Leute, die total unterschiedlich. Und ich glaube, also gestern beim Durchschauen, ich glaube, jeder, wenn er die Möglichkeit hätte, würde sich danach hinsetzen, würde entweder eine Bowl
oder zwei Bierchen. Aber das ist jetzt redest du über einen sehr, sehr speziellen Standort, den wollen wir auch gar nicht schlecht reden.
Nein.
Auch wenn er schlecht ist. Nee, aber der in Langwitz ist letztlich nicht, also das ist ein Standort oder ein Verein, der ist nicht typisch, ne? Das ist eigentlich eine Eislauffläche, wo nur im Sommer vorübergehend mobile Courts drauf gebaut werden, um um noch ein bisschen Umsatz zu machen.
Ach so.
Das ist im Winter ist das ja die Eislauffläche für weit und breit da. Da kommen die Leute hin, das ist ja wie so ein kleines Stadion, wo dann laut Musik gespielt wird und diese ganze Umkleide, durch die man geht, die so traurig, das ist da, wo halt die ganzen Eislaufschuhe hängen, wo dann hunderte Leute sich sammeln. Deswegen sieht das auch so old da aus, weil es wie so eine alte, ja, wie nennt sich das?
Eislaufbahn.
Eislaufbahn. Genau, das ist das. Die haben das auch nicht, die haben jetzt auch keine Gastronomie, die da dran ist, oder auch keinen Ort, wo man verweilen darf. Da gibt's schon, da gibt's ganz unterschiedliche Modelle, ne? Also da gibt's auch, glaube ich, für jeden Geschmack irgendwas. Das muss man sich halt ausgucken. Es gibt halt die großen kommerziellen Hallen, wie, ich weiß nicht, We Are Paddle oder sowas, die dann eventuell auch noch einen Shop mit dabei haben oder aber die voll automatisiert sind. Das heißt, du gehst da mit dem Code rein und du gehst wirklich nur zum Spielen rein und hast Automaten, wo du die Getränke rausholst. Dafür hast du aber die allerbesten Spielkonditionen, also perfektes Licht, perfekte Deckenhöhe, Temperatur und alles ist, sagen wir, fürs Spielen ausgerichtet. Dann hast du natürlich mittlerweile auch viele Vereine, also und auch wirklich mittlerweile tolle Standorte. Also wenn du dir sowas anguckst, zum Beispiel wie in Beachmitte. Und da von dieser Sorte gibt's auch einige, wo auch Paddel tatsächlich nah dran ist am Beachvolleyball. Auch viele Anlagen auch mittlerweile existieren, wo du auch Beachvolleyball spielen kannst, lustigerweise. Wo du hinterher auch so ein Beachgefühl hast. Also in Beachmitte ist es so, dass die Leute hinterher regelmäßig da sitzen und noch was essen, trinken und irgendwie noch fast länger hinterher da hocken, als sie auf dem Platz standen und so. Und das ist, glaube ich, auch im Paddel. Auch gerade in den Vereinen bietet das die Möglichkeit, wenn die so Americanos spielen, also so Durchmischturniere, die das ganze Wochenende gehen, wo du halt auch immer so Essen und Trinken noch mit dabei hast. Und das ist auch eigentlich immer üblich, dass wenn du Turniere ausrichtest, dass es dann auch immer irgendwie ein gastronomisches Angebot mit dazu gibt, was es im Tennis nicht immer unbedingt der Fall ist oder in anderen Sportarten, was auch immer. Also insofern glaube ich, da muss man sich nur mal verschiedene Sachen angucken. Da sollte man sich nicht verleiten lassen, nur weil es in Langwitz nicht so war. Das gibt's woanders schon und da sucht man sich auch immer das aus, auf das man selber irgendwie Bock hat, ne? Also der eine will das ja auch gar nicht. Es gibt ja auch Leute, ich kenne auch Leute, die wollen nicht hinterher so im Verein sitzen und trinken. Die haben wenig Zeit, die kommen dahin, die wollen zocken und danach wollen die gleich wieder abhauen. Die duschen da auch nicht, die fahren gleich wieder weg und die nutzen die Zeit, weil sie das, was weiß ich, in der Mittagspause machen wollen, statt Mittagessen zu gehen. Und die wollen die effektiv nutzen, die Zeit. Und dann machen die sowas, statt ins Fitnessstudio zu gehen oder so. Und manchmal ist es so, ich gehe auch manchmal mit jemandem einzeln trainieren auf dem Doppelcourt. Und dann nehmen wir uns einfach Bälle und füttern uns Bälle und machen dann irgendwelche Sachen und spielen dann hinterher vielleicht noch einen Satz 1-gegen-1 oder sowas. Aber so an solchen Abenden, weiß nicht, sitzen wir vielleicht auch nicht hinterher lange rum, sondern wenn wir durch sind, hauen wir auch sofort ab. Und dann ist es mal so, mal so. Ich glaube, die Landschaft wird da auch sehr unterschiedlich ausfallen, ne? Dass es da am Ende für jeden Geschmack was da gibt. Ich vermute auch, dass es bei dir natürlich auch damit zusammenhängt, dass dieser kritische Journalistengeist bei dir wieder rauskriecht. Kaum hast du dich über dein Spiel gefreut, greift die schwarze Hand wieder nach deiner Seele.
Das war nur so traurig zu sehen. Bei der ersten Stelle lag es daran, Reinickendorf ist eine Baustelle.
Ja.
So, das sah eben auch entsprechend aus und auch jetzt nicht besonders einladend. Es ist ein nettes Gelände und so, aber eben Baustelle und das andere, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Du hast einen Platz, Punkt. Am Ende geht es darum. Einfach Sport machen und spielen. So, zum Abschluss, die für mich natürlich ganz entscheidende Frage. Ich bin ein ehrgeiziger Typ. Was ist noch drin für mich mit 44?
Ich könnte dir eine realistische Einschätzung, ich könnte dir auch eine lustige Einschätzung geben.
Beide.
Nichts. Ich glaube, die realistische Einschätzung ist schon tendenziell lustig.
Bin ich aber gespannt.
Nein. Ich glaube, es wird interessant zu sehen sein. Also, so, meine Einschätzung ist, dass du Tennis gespielt hast, aber jetzt nicht auf einem ganz hohen Leistungsniveau. Also, du warst jetzt kein LK1-Turnierspieler. So. Das heißt, du hast eine vernünftige Technik, aber jetzt keine, du hast nicht die Technik, die dir ermöglicht, von vornherein den Dampfvolley zu spielen die ganze Zeit und super Druck zu machen. Gleichzeitig hast du aber ein gutes Händchen, das hat man gesehen. Und wo da die Reise hingeht, hängt ehrlich gesagt so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit du investieren wirst.
Und was wäre jetzt der lustige Part an der Antwort?
Der lustige Part wäre Nein. Der lustige Part wäre, sich vorzustellen, dass du irgendwann besser wirst als ich.
Ja, das Witzige ist, jetzt lachst du noch.
Ja, jetzt lache ich noch.
Und das will ich nur zum Abschluss, also mit der Antwort kann ich wirklich gar nichts anfangen, also die du hier gerade gegeben hast.
Weil du wolltest hören, der Weg für dich in die Nationalmannschaft ist geebnet.
Nein.
Du musst nur noch ein halbes Jahr fleißig trainieren, dann bist du ganz nah dran.
Nee, überhaupt nicht, aber das ist die Antwort. Ich kann auch nur das zum Abschluss sagen, jedem raten, der auch mal Tennis gespielt hat, egal wie gut er war. Es ist ja schon eine absurde oder eine herausfordernde Umstellung, was die Größe dieses Platzes angeht, weil du gerade gesagt hast, auch was Technik angeht.
Ja.
Also das aus dem Kalten hinzubekommen, das ist so, wir haben ja vorher auch gar nicht geredet. Auch ich habe dich einmal gefragt dann irgendwie, also wie sieht denn eigentlich eine Schlaghaltung aus oder so. Deshalb, ich bin gespannt, ich habe Bock drauf.
Pass auf, einfach. Ich hab noch eine Frage.
Ja.
Und zwar meine Frage an dich, wie gut würdest du denn gerne werden?
Also da ich glaube ich, doch teilweise ein deutlich besserer Tennisspieler war, als du glaubst, heißt das jetzt natürlich, also mein Ziel ist ganz klar, egal wie lange es dauert, dich zu schlagen.
Okay, das wollte ich nämlich sagen, man braucht ja immer Ziele und bisher war es mein Ziel,
definitiv,
dich auf den Court zu kriegen.
So,
jetzt bin ich raus, mein Ziel habe ich erreicht, jetzt hast du ein Ziel, das wird unser nächster, du bist 10 Jahre jünger als ich circa, ne? Wie alt bist du?
44 geworden.
Ja, ich bin 52. Oder 53, 9 Jahre älter. Das heißt, wir haben ein neues Ziel. Du kannst dem Ziel gerne nachgehen. Ich werde alles dafür tun, dass das nicht eintritt.
Da haben wir doch beide ein Ziel.
Ja.
Das war's.
Ciao.
Tschüss.
Padel Time. Der Padel Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.